Ja, liebe Grüße aus Heroldeck von Robin und seine Frau und von Mark und seine Frau und viele andere Geschwister um ein Schloss, die euch kennen. Bill hat auch zwischendurch angerufen. Liebe Grüße auch von Bill. Liebe Grüße von Justin, von seiner Frau nicht. Für die Frauen, die es wissen wollen, er hat noch keine Frau. Aber das wissen wahrscheinlich schon alle Frauen. Wir freuen uns, wieder hier zu sein, haben uns auf euch gefreut. Oben in Österreich ist es schön, aber hier ist es noch schöner. Und nicht, weil die Landschaft schöner ist, sondern weil ihr so schön seid. Wieso lacht ihr? Das meint ihr doch, oder? Und das meint Gott auch und will euch segnen. Vater, wir danken dir für dein Wort und dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und wir sind alle auf unserem eigenen Weg. Wir sind alle in die Irre gegangen, wie blöde, blökende Schafe. Und wir haben unsere eigene Vorstellung und Gedanken über dich, über uns und unser Leben. Also sie entsprechen nicht das, was dein Wort uns sagt. Und wir bitten dich, dass du uns da hilfst, dass wir im Lichte deines Wortes lebendig gemacht durch deinen Heiligen Geist, deine Gedanken über uns verstehen. Denn die sind Gedanken der Hoffnung, des Friedens, der Liebe und der Vergebung. Herr, hilf uns, dass wir lernen, von und übereinander zu denken, wie du über und von uns denkst. Und das, obwohl du uns kennst, wie wir sind, Herr. Unbegreiflich groß bist du in deine Gnade und Liebe. Seht, welche Liebe hat der Vater für uns, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Segne du uns, Herr. Und segne Geschwister, die nicht hier sind, die auf Achse sind, in und im Ausland, beim Dienst, im Urlaub, Familien, Kinder. Segne uns und unsere Geschwister hier in dieser Stadt und unsere Geschwister auch weltweit, Herr, die heute in dir zur Ruhe kommen. Schenk, dass sie alle zu deiner Ruhe finden von ihren Werken, Herr. Wir preisen dich für Jesus und für seinen Geist und für deine Gegenwart hier, Vater, durch den Heiligen Geist. Amen. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 20. Und wir wissen, dass da hier in diesem Kapitel die 10 Verbote stehen, zu denen wir überhaupt gar keine Beziehung haben. Wir können nichts mit anfangen. Sie klingen wie eine Bedrohung, wie Befehle. Und wir sehen gerade heute nicht mehr den Sinn. Sie sind altmodisch, entsprechen nicht mehr unserer Kultur, unserer Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, hält sie für Blödsinn, beschäftigt sich nicht einmal damit, sondern lehnt sie einfach ab. Die Lehrer, die uns lehren in der Schule, unsere Nachbarn, unsere Arbeitgeber, unsere Ärzte und Psychologen, halten sie für verjährt. Ablaufdatum ist schon längst überschritten. Wir müssen was Neues haben, die Welt braucht etwas Neues. Und unser Vater sagt, es gibt aber nichts Neues unter der Sonne. Es ist heute, wie es war, und es wird auch so sein, wie es heute ist. Gott verändert sich nicht. Gott sei Dank. Neulich sagte jemand zu mir, früher habe ich an Gott geglaubt, heute glaube ich nicht mehr an Gott und ich bin Gott dankbar dafür. Und Jesus sagt am Kreuz, vergib ihnen, dann sie wissen nicht, was sie sagen. Ich gucke gerade im Raum und sehe, es gibt eine Hochzeit diese Woche. Ich weiß es nicht, ob ich da was drüber sagen darf. Ist doch diese Woche euer Termin, ne? Nein? Doch. Naja, ihr könnt überlegen, ob ihr was dazu sagt. 1000 Leute in Badeanzug beim Standesamt. Wir freuen uns mit euch, dass wir dafür pünktlich zurück sind. Und wir haben gesehen, die ersten 4 Gebote. Man weiß es nicht genau, es sind ja insgesamt 10, ob 4 auf eine Tafel waren und 6 auf die andere. Viele Bibellehrer glauben, weil sie glauben das, weil sie aufgeteilt sind in 4 Gebote, die wir bereits schon gesehen haben, die ja in unsere Beziehung zu Gott gegründet sind. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Du sollst dir keine Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von diesen Göttern. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst, dass es Gott weißt. Weißt, weihen von weihen. Das geht ja alles um unsere Beziehung zu Gott. Jesus trennt die auch eigentlich, die Gebote, hier an dieser Stelle. Wer aufschlagen möchte, Matthäus Kapitel 22. Und Verse 34 bis 40 kommt ein Alles-Besser-Wisser, und davon gab es damals eine Menge, heute gibt es nicht mehr so viele. Vor allen Dingen in frommen Kreisen nicht. Ich meine das zynisch. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Die waren eigentlich Feinde, Sadduzäer und Pharisäer. Das war wie SPD und CDU. Aber mit Jesus als Gegner waren sie zusammen. Komisch, ne? wie die Menschen sich zusammentun, wenn sie einen Gegner haben. Im Negativen vereinen sich die Menschen. Und hier, den Pharisäern wurde das Mund gestopft. Nun sind die Sadduzäer da. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welche ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und da zitiert er 5. Mose 6. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das sind diese vier Gebote zusammen. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn du das hältst, dein Papa im Himmel lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten, wie du dich bereits schon selber liebst, in gleicher Maßen, wie du dich schon selber liebst, liebe eben deinen Nächsten, dann hast du auch alles gehalten, weil alles andere daran hängt, es folgt. Die sind daran gebunden. Da gibt es einen logischen Zusammenhang. Die Quelle, Wurzel aber, ist Gott und Gott zuerst. Und das sehen wir am Kreuz. Bring deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Das sind die vier ersten Gebote. Liebe Gott, und ich frage mich, warum muss Gott den Menschen sagen, du sollst mich lieben? Ist das nicht verrückt? Die wir kennen, und ich sehe euch, auch einige, die ziemlich neu in der Gemeinde seid, sitzt da und singt über die Liebe Gottes und euch laufen die Tränen an der Wange herunter. Warum? Das ist doch so natürlich, der ist doch unwiderstehlich, dieser Gott, oder? Wie soll ich sonst als Gott lieben, der sein Leben für mich gibt? Dass Gott den Menschen das überhaupt sagen muss, ne? Deshalb ist er sagen müsste, und das tut er auch. Männer liebt euer Frauen, Frauen liebt euer Männer, Mann. Also, dass Gott das uns überhaupt sagen muss, dass er daraus eine Ordnung, ein Gebot machen muss, zeigt eigentlich von dem Zustand, in dem wir sind als Menschheit. Er sagt, wenn du deine Frau liebst, liebst du dich selbst, Junge. Was ist los? Wir sind doch abgestürzt, oder? Aber zuerst redet er von den ersten vier und das ist von Kind zu Papa. Und wenn das funkt, dann in diese Richtung. Dann, wenn das nicht arbeitet, wenn es da nicht funkt, wenn da nicht Freiheit und Dynamik drin ist, wenn du da nicht Kraft ziehst zum Leben aus deiner Beziehung zu Gott, kannst du niemals. Und die anderen sechs Gebote geht es eben um unsere Beziehung zu anderen. Aber das ohne das ist Humanismus. Und Humanismus ist doch ein Krampf. Und deswegen fängt Gott da an mit den ersten vier Geboten. Und in Herodek haben wir gesehen, wer Gott kennt, wer Gott wirklich kennt, wie Hiob ihm kennengelernt hat durch Not und Mühsal und Schmerz und Krankheit. Am Ende aber Gott nicht nur vom Hören, sondern vom Sehen. Wer Gott wirklich erkannt hat, der bricht in der Anbetung aus. Wenn du Gott kennst, wirst du anbeten. Das kommt ganz natürlich. Wenn du Gott kennst, wirst du frei sein, wie er frei ist. Weil Kennen ist nicht eine Sache des Köpfes, sondern Kennen ist eine Sache der Beziehung. Also, die vier ersten Gebote, unsere Beziehung zu Gott. Jetzt geht es um unsere Beziehung zueinander im fünften Gebot. Und wie gesagt, viele Historiker und Theologen glauben, wobei die Tafeln haben wir noch nicht gefunden. Die Tafeln hat wahrscheinlich Mose aufgegessen. Es gibt eine schöne Geschichte. Mose geht zu Gott wegen seinem Volk. Und der Mann ist fertig. Der ist am Ende. Er möchte am liebsten alles hinschmeißen. Und so war das ja auch mit Mose. Das Volk macht ihm Kopfschmerzen. Und Gott hatte ihn doch zwei Tafeln gegeben. Auf Englisch heißt Tafel Tablet. Okay? Behält das im Kopf. Tafel ist Tablet. Und Mose kommt zu Gott und sagt, Herr, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Dieses Volk plagt mich, sie wollen mich steinigen. Ich kann nicht mehr, ich habe solche Kopfschmerzen. Ich werde verrückt vor Kopfschmerzen. Dann sagt Gott zu Mose, sei stille, Junge, nimm die zwei Tabletten. Von daher wissen wir eigentlich nicht. Vielleicht hat er sie runtergeschluckt, der arme Mann. Das erste Gebot. Und wir haben gelesen in Matthäus, Gott sagt, es ist gleich. Liebe Gott, dein Vater, liebe Papa und Mama. Und darum geht es. Du sollst deinen Vater, Vers 12 von Kapitel 20 von 2. Mose, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben wird. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aus diesem Gebot wird eine Menge gemacht. Es wird auch eine Menge darüber diskutiert, was es bedeutet, ehren. Jesus nimmt selber Stellung dazu. Wir werden auch darüber lesen. In Matthäus spricht Gott über die Pharisäer und wie sie ihre Eltern nicht geehrt haben. Hier haben wir aber ein Wort für Kinder und Eltern. Und das sehen wir und werden wir auch sehen in Epheser, dass es hier nicht nur um Kinder geht, sondern es auch etwas mit den Eltern zu tun hat. In Epheser sagt er, Kinder, seid euer Eltern gehorsam. Und wir wissen, dass das wie Gott lieben ganz natürlich kommt. Unsere Eltern achten, lieben und ehren auch ganz einfach und natürlich kommt. Seid eure Eltern gehorsam und wir haben alle Eltern, nicht nur die Teenies hier heute Morgen. Und die kleinen Kinder, die es so schwer haben. Der Herr hat gesprochen. weiß zwar nicht, wie sein Name heißt. Es fällt uns unheimlich schwer, alle miteinander. Wenn wir keine Eltern hätten, dann wären wir ja nicht hier. Ne? Also haben wir alle Eltern und hier ist eine Ordnung, die wir uns fügen müssen. Unsere Eltern zu lieben, zu achten, gehorsam zu sein. Nach dem Sündenfall schuf Gott den Menschen Grenzen. Wir haben gelesen vor einigen Monaten im 3. Kapitel von Mose, braucht ihr nicht aufschlagen, nachdem Adam und Eva gefallen waren, sich versündigt hatten, sagte Gott, du bist Erde und sollst zu Erde werden. Grenze. Jetzt ist aber Schluss. Eine Ewigkeit mit dir, so wie das jetzt ist, möchte ich nicht verbringen. Es gibt einen Anfang und Ende. Du bist wie eine Blüte. Morgens blühst du in der Sonne. In der Hitze des Tages verblühst du und am Abend stirbst du. Gott schafft den Menschen Grenzen. Aus Erde bist du und du sollst zu Erde werden. Und dann wies er sie auch aus dem Garten, lesen wir ein paar Versen weiter. Und er stellte Engel mit flammenden, blitzenden Schwert vor dem Garten. Den Menschen wurden Grenzen gesetzt, weil es unbedingt nötig ist. Wenn Gott uns keine Grenzen setzt, dann verletzen wir andere, uns selbst und ihm. Der Mensch muss Grenzen haben. Am Anfang war es nicht so. Da ist der Mensch mit Gott im Garten spazieren gegangen. Da stand nichts zwischen Gott und ihm, bis die Sünde hineinkam, durch Satan, der diese Freiheit den Menschen nahm. Und dann fing es mit den Ordnungen an. Und von vornherein, gleich nach dem ersten Sündenfall, muss Gott die Sache in den Griff haben. Und wir sehen, wie, ja, von ein bisschen ungehorsam, ne? Nur weil sie ein Stückchen Obst gegessen haben, was sie hätten nicht essen dürfen, innerhalb von kurzer Zeit Mord wurde. Brudermord. Der Mensch fiel so tief im Sündenfall, dass Gott ihm Grenzen machen müsste. Da kam aber Jesus, der zweite Adam, und zerbrach bzw. erfüllte alle diese Ordnung für uns, um uns in eine Freiheit hineinzubringen in Jesus Christus. Und darüber spricht Paulus, da können wir aufschlagen, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte, ich zitiere die Verse hier oft, wir haben sie gerade in der Bibelstunde gehabt, weil sie mich faszinieren. Paulus steht mit den Philosophen in Athen, in Kapitel 17 von Apostelgeschichte, und spricht über die Schöpfung. Spricht über Gott und sagt in Vers 24 von Kapitel 17 von Apostelgeschichte, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr, des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und wir hassen diese Grenzen, oder? Wir meinen, Freiheit zu finden, wenn wir diese Grenzen durchbrechen. Und was passiert? Da kommen wir doch her, viele von uns, oder? Aus Drogen, Alkohol, Missbrauch der Sexualität. Wo sind wir gelandet? In der Freiheit? Nein, in Bindungen. Diese Grenzen sind uns gesetzt, damit wir in Christus wahre Freiheit schmecken können. Gehe durch das weite Tor, oder? Nee, die enge Tür, die Tür des Gehorsams, das ist es, damit wir wohin finden? Zur Freiheit. Das widerspricht uns, unsere Vorstellung. Er will also, indem dass er Kindern sagt, seid euer Eltern gehorsam, achtet euer Eltern, will er euch segnen. Und das ist das erste Gebot mit Verheißung auf Segen. Und interessanterweise in Beziehung ist das einzigste Gebot. Es geht vom Sohn zu Papa und Mama. Genau wie die Gebote, die ersten Gebote in unserer Beziehung zu Gott. Von uns Kinder zu unserem Papa. Und wenn wir uns dieser Ordnung fügen, dann sind wir glücklich. Und der Teufel hat etwas dagegen. Er will uns sagen, Ordnung Gottes, das ist ein Korsett. Paulus aber in aller Weisheit, in seiner Auseinandersetzung mit diesen Philosophen, die ja gern philosophieren, die haben ein Gehirn, das ist wie ein Blumenkohl. Damit sie Gott, Vers 27, suchen sollen, ob sie ihn, ist er nicht klug, der Paulus? Der Philosoph philosophiert, der will forschen, der will finden, oder? Und ja, verführen ist ein negatives Wort. Er weiß, wo er sie packen kann in seine Liebe und Weisheit. Ihr Philosophen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, haben wir unser Sein. In ihm, innerhalb von dieser Grenze, finden wir Freiheit. Und er sagt nicht, in ihm sind wir gefangen, sondern er sagt, in ihm weben wir, liebe Philosophen, liebe Sucher, liebe Hungrige, Durstige, Neugierige, Wissensbedürftige, junge Leute, sucht ihn Gott. Was werdet ihr finden? Euer Sein, das, was du bist, findest du in ihm, nicht außerhalb von ihm, nicht unabhängig von ihm, sondern in ihm innen drin wirst du dein Ich befriedigt bekommen. Du wirst herausfinden, wer du bist. Nicht außerhalb von Christus, nicht in dieser Welt. Deine Identität, die findest du in Christus. Und ich kann es euch sagen. Ich war ein Mensch, der nicht nur so verwirrt war und kaputt und krank vom Missbrauch, von Alkohol, Sexualität und alles andere. Ich war so fertig, so unsicher, voller Komplexe und Hemmungen. Ich habe mich nicht einmal selber verstanden. Aber in dem Moment, wo ich in Christus war, bei die Frau, danke, jetzt weiß ich, wer ich bin. Und es ist komisch, da macht Gott ja nicht 200 Seminare auf 5 Stunden, das wissen wir plötzlich, oder? Ja, jetzt weiß ich. Ich bin Gottes Kind, von ihm geliebt und das macht mich frei. Und mir ist es wurscht, ob mein Nachbar mich liebt oder nicht, ob mein Papa mich getreten hat oder nicht. Ah. Jesus liebt mich. Das kleben wir uns aufs Auto, oder? Jesus liebt dich. Das ist es. Und in ihm weben wir forschen, wir suchen in Christus. Und in ihm entdecken wir, was wirklich Leben ist. Und darum geht es hier. Aber in diesem Zusammenhang sagt er mir, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht? Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden der Erde Buße tun und so weiter. Also, in Gott sind wir, in Gott weben wir, in Gott leben wir, in Gott finden wir das, was wir sind, unser Sein. Und Gott setzt uns Grenzen. Und wir lesen über diese Grenzen und diese Grenzen sind uns gegeben worden, zurück zu 2. Mose Kapitel 20, damit wir uns selbst nicht verletzen. Er will uns nämlich segnen. Das ist Sinn des Ganzen. Es ist kein Verbot. Es ist der Weg zu Freiheit und zum Segen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Also das erste Gebot mit Verheißung auf Segen. Wer will denn nicht lange leben? Das ist eine Frage eigentlich, die schwer zu beantworten ist, weil wir letzten Endes so mit unseren Augen, mit unserem Empfinden, mit unserem Maß Dinge messen. Wir sagen, okay, sie hat doch ihre Mutti geliebt und ihr Papa geehrt. Sie war ein gläubiges Mädchen, sie ist aber mit 25 gestorben. Wieso denn das? Es steht doch in der Bibel, langes Leben ist verheißen. Hat Gott sie da in den Stich gelassen? Nein, wir wissen eigentlich nicht, wie lange unter normalen Umständen diese junge Frau bzw. junger Mann gelebt hätte, oder? Es kann sein, dass das bereits schon das Dreifache war, ihres Lebensdauer. Das wissen wir nicht. Es steht aber hier nicht nur lange leben, sondern wo? Im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben oder geben wird. Da sieht die Verheißung schon ein bisschen anders aus, oder? Anfang der 4 ersten Gebote sagt Gott, ich habe euch herausgeführt. Okay? Es steht in Vers 2 von Kapitel 20, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Ich habe dich herausgeführt aus Bindungen, aus ein Leben, das dich zum Knecht gemacht hat, aus der Finsternis, aus einem Gefängnis, habe ich dich herausgeführt, deswegen, aus diesem Grund, ich der Herr. Und interessant ist, dass das Wort Herr die Hälfte ist von dem Wort Herrlichkeit. wenn ich Herrlichkeit sehen will, wenn ich Herrlichkeit schmecken will, wenn mein Leben herrlich sein soll, muss ich ihn Herr sein lassen. Das geht nicht anders. Herrlichkeit hat etwas mit Gott herrschen lassen. Und er führt sie aus einem Land, wo andere über sie, übers Volk geherrscht hat, sie zu Sklaven als ganzes Volk gemacht hat. Aus einer Ordnung, die nicht göttlich war, führt sie jetzt heraus und führt sie in ein neues Land. Er führt sie nicht heraus, um sie in die Wüste stehen zu lassen, sondern er führt sie heraus aus einem Leben und hinein in ein anderes Leben, das lange werden soll, ja, ewig werden soll. Ein ewiges Leben. Aber es ist ein völlig anderes Leben. Und das ist das, was hier in dieses Bild deutlich ist oder in diese Geschichte. Er führt mich heraus aus einem Leben, das voller Unordnung ist, eine Ordnung, die nicht göttlich ist. Und das ist das, was wir begreifen müssen, auch als junge Leute, beziehungsweise auch als große Kinder, als Erwachsene. Er führt uns heraus aus der alten Ordnung in eine neue Ordnung. Und das ist unser Problem, gerade als junge Leute, nicht nur Kinder, sondern gerade in der Pubertät oder wenn wir junge Erwachsene sind. Wir haben die alte Ordnung verlassen. Gott hat uns verheißen, ein neues Leben mit und in eine vollkommene neue Ordnung. Und das ist christliche Kultur. Das ist christliches Leben, ein Leben in Christus mit einer völlig anderen Ordnung. In der Schule ist es doch schick, Witze über Papa und Mama zu machen, oder? Als Soldat wurde mir beigebracht, wie ich meine Mutter verfluchen soll. Und ich wurde gezwungen, meine Mutter zu verfluchen, als Soldat. Uns würden Lieder beigebracht von Unteroffiziere und Offiziere, wo wir unsere Eltern auf schlimmste Weise beleidigt haben. Wir haben hier in dieser Ordnung, dieses Gebot, etwas, was so fern ist der alten Ordnung. Wir wurden als Hampelmänner betrachtet in der Armee, wenn wir unsere Eltern geachtet und geehrt haben. Wir waren charakterlos. Sie zu achten und zu ehren bedeutete, einfach ein Schlappschwanz zu sein. So anders ist die Welt, das andere, wo Gott uns herausgeholt hat aus Ägypten, als das, wo er uns hineinführen will. Und es ist ein Prozess. Ein Prozess des Umdenkens. Habt die Gesinnung, die Gedanken Christi. Und das ist ein langer Weg. Deswegen sind die 40 Jahre unterwegs in der Wüste. Warum? Weil das verheißene Land so anders ist, dieses Land, wo sie hineinziehen soll, als das oder dem, wo sie herkommen. Völlig anders. Etwas ganz Neues. Und das Bewusstsein müssen wir haben, dass wir als Christen anders umgehen mit unseren Eltern. Und dass wir als Eltern, und das ist Epheser, anders umgehen mit unseren Kindern. Das ist eine völlig andere Beziehung. Es ist wie Gottes Beziehung zu uns, das Erste. Das bestimmt unsere Beziehung zueinander. Es prägt es, seine Liebe für uns, seine Art, uns zu vergeben, uns entgegenzukommen, uns nachzugehen. Das prägt uns in unsere Beziehung zu unseren Eltern. Und das kann und muss. Und es war eben nicht so, gerade bei denjenigen, die versuchten, ihm ja ein Bein zu stellen. Welches ist dann? Ich meine, welches ist das wichtigste und erste Gebot? Was sollen wir tun? Er spricht mit den Pharisäern und kritisiert sie. Und er macht das in Kapitel 15 von Matthäus. Kapitel 15. Wir lesen einfach ab Vers 1, weil es einfacher ist, und lesen bis Vers 9. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das sind ja brutale Sünden. 5 Jahre Knast wenigstens. Splitter und Balken, die stolpern über eine Mücke. Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzung willen? Ihr habt das Wort Gottes, die Ordnung Gottes genommen und so verdreht, wie es in Ägypten war. Ihr habt Gottes Ordnung genommen und sie verdreht. Und deswegen sind die in eine große Verantwortung, diese Irrlehrer. Irrlehrer. Denn Gott hat geboten und er führt sie zum ersten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt: Eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben und eurer Satzung willen. Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen: Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Es gab damals einen Brauch, und zwar, ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die frommen Männer des Landes, hatten ein Begriff, das Korban hieß. Etwas ist Korban. Korban hieß Gott geweiht. Und was die Pharisäer gemacht haben, ist einfach zu Hause. Stell dir vor, du hast Gold oder Silber, Schätze wie damals oder alte feine Möbeln oder einfach Wertsachen. Die haben gesagt, das will ich Gott weihen. Und weil ich das Gott geweiht habe, kann ich das nicht verkaufen und meine Eltern unterstützen. Das, was eigentlich Fürsorge sein sollte, also finanziell für die Eltern. Sie haben einfach gesagt, das habe ich jetzt Gott geweiht, ich gebe es Gott. Und sie haben es aber selber für sich behalten. Er hat sie also ganz, das Gesetz, seine Ordnung ganz praktisch angewandt, oder? Er sagt, ihr sorgt nicht für euer Eltern. Ihr seid nicht da für euer Eltern. Das ist Ehren. Das heißt nicht hinknien und anbeten. Es heißt, Eltern gehorsam sein, sich die Ordnung Gottes fügen, egal wie die Eltern sind, und die Eltern Gutes tun. Von dem, was ich habe, gebe ich Zeit, Kraft, Geld. Es ist Achtung haben voreinander. Und ob das ist, ist echt zum Problem geworden. Ob das nun Eltern sind, und ich sehe, dass es mit Gewissheit sind Eltern hier gemeint, aber nicht nur Eltern. Es bedeutet auch Lehrer und leider auch Politiker. Menschen, die in Positionen der Verantwortung sind über uns. Überall sollen wir Achtung haben vor Menschen, die Verantwortung vor Gott oder im weltlichen Sinn, in der Ordnung des Staates, Verantwortung für uns haben. Lasst uns mal Paulus lesen in Römer. In Römer Kapitel 12 sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Wenn es dazu kommt, dass wir erkennen, wo wir hingehören in der Ordnung. Römer Kapitel 12, Verse, die wir alle kennen, weil wir sie häufig lesen und zitieren. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir haben was wieder, okay? Stellt euch nicht die Ordnung dieser Welt gleich. Das ist nicht euer Maßstab. Sondern ändert euch oder lasst euch verändert, ist es richtig übersetzt, durch die Erneuerung eurer Sinnes. Habt die Gesinnung Christi, nicht mehr die Gesinnung dieser Welt, die euch gebunden gehalten hat und unterdrückt hat, sondern habt die Gesinnung Christi, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, und jetzt ist er hier sehr mutig, jeden unter euch, heftig, ohne Respekt vor, oder Respekt ist das falsche Wort auf Deutsch, ohne Achtung vor irgendeine Persönlichkeit, reich, arm, egal was sie für eine Stellung im Leben haben, jeden unter euch, dass niemand mehr von sich selber halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Hier sagt er, jetzt will ich frech werden mal wieder. Ihr könnt schon ins Café gehen, wenn ihr wollt. Wer glaubst du, dass du bist? Sagt er hier. Das ist das, was er sagt. Meinst du, du weißt mehr als deine Eltern? Meinst du, du bist schlauer als deine Eltern, dass du dich nicht fügen musst? Meinst du, du weißt mehr als dein Lehrer oder deine Lehrerin? Meinst du, du weißt mehr als die Regierung, die ich über dir gestellt habe? Was meinst du, wo ist denn dein Platz in der Gesellschaft? Wo ist dein Platz zu Hause? Hast du die Erfahrung gemacht, die deine Eltern gemacht haben im Leben? Du magst sie in vielen Dingen nicht verstehen oder du magst sie vielleicht sogar persönlich nicht. Sind deine Eltern peinlich. Du meinst, du hast vielleicht eine andere Philosophie, eine andere Sicht vom Leben. Aber das sind keine Gründe dafür, dass du deine Eltern nicht lieben und achten sollst. Und es gilt, wie gesagt, hier in diesem Gebot direkt für unsere Eltern. Meine Mutter ist über 90, aber ich kann immer noch heute unheimlich viel von meiner Mutter lernen. Weil sie alt ist, das sagt uns die Welt, ne? Die Alten sind doch bescheuert. Ne? Die bringen wir in irgendein Heim und auch wenn es viel Geld kostet, wenn wir viel dazu buttern, weg damit, Tür zu. Sollen sie sich alleine beschäftigen, oder? Die verstehen die Welt nicht mehr. Die sind nicht mehr zu gebrauchen. Gott sagt, das ist falsch, weil wir unsere Achtung vor Menschen, die uns gezeugt haben, verlieren. Er sagt, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Finde doch deinen Platz. Und wo? Wieder zurück zu dem, was Paulus sagt. In ihm finden wir unser Platz, in Jesus Christus. Wo wir hingehören. Was unsere Funktion ist, wen wir untergeordnet sind, wo wir eingeordnet sind, wie Gott sich das gedacht hat. Und das ist das erste Gebot. Liebe und ehre deine Eltern. Höre auf sie. Und Epheser sagt er zu den Erwachsenen, er sagt zu den Kindern, seid euer Eltern gehorsam, Epheser 6. Er sagt zu den Eltern, provoziert euer Kinder nicht. Und es gibt verschiedene Ebenen, Kinder zu provozieren. Es gibt Eltern, die sich da hinsetzen und zugucken, wie ihre Kinder die grausamsten Dinge tun und sich amüsieren und darüber lachen. Ich habe es gesehen, leider auch in christlichen Häusern. Der Kleine läuft aus der Küche heraus, ist wütend mit seiner Mama, weil er irgendwas nicht bekommt und macht. Und der Papa sitzt im Fernsehsessel, guckt Fernsehen, denkt, das ist ein Kerl, wa? Nee, merken wir überhaupt, was wir machen da? Welche Verantwortung? Wir richten Zerstörung an. Wir zerstören unsere eigenen Kinder und lachen darüber. Wir setzen unsere Kinder Gefahren aus. Sie verletzen sich gegenseitig und tragen Verletzungen, wo es Jahre dauert, bis sie sich wieder erholen und finden das schön und schick. In der Familie hat jeder seinen Platz. In der Gemeinde hat jeder seinen Platz. In der Gesellschaft hat jeder seinen Platz. Wisst ihr, Geschwister? Und wenn wir begreifen, das, was Paulus uns hier sagen will, und wenn wir uns dieser Ordnung fügen, wenn wir bringen, wer wir eigentlich sind, da sind wir glücklich. Da verletzen wir uns selber nicht, wir verletzen andere nicht und es läuft alles harmonisch. Und ich bin so dankbar dafür, dass es oft so ist, dass Leute aus der Welt kommen. Gerade vor ein paar Wochen kam jemand hier, Mann, das ist ja so ruhig bei euch. Ihr habt so viele kleine Kinder. Was? 60 Kinder? Aber das ist so ruhig, so harmonisch, das ist solch ein Frieden. Warum ist es da? Weil wir versuchen, nach Gottes Ordnungen zu leben und uns dieser Ordnung zu fügen. Und je mehr wir das tun, je herrlicher unser Leben wird und die Gemeinschaft, in dem wir leben. Warum? Weil wir unseren Herrn, seine Herrschaft fügen. Da wird alles herrlich. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Er möchte so gern seine Kinder segnen und ihnen ein langes Leben geben. Er will das unbedingt, aber seine Kinder denken, nö. Wisst ihr, ich glaube, dass es Liebe ist, wenn Eltern zu ihren Kindern, ich öffne mich jetzt ein bisschen, kann sein, dass jemand verletzt wird oder angemacht, ich nehme es in Kauf. Ihr könnt nach dem Gottesdienst kommen und mir eine scheuern. Dann setze ich mich hin, wir beten und ich lege die Hände auf und segne dich. Ich meine es ehrlich. Wir setzen unsere Kinder Gefahren aus, aus Eltern, oder Kinder meinen, es ist es genauso wie in der Welt in Beziehung. Liebesbeziehungen sind nicht da für Kinder im Alter von 13, 14, 15. Liebesbeziehungen sind da für Menschen, die die Reife haben, damit umzugehen. Wenn wir aber erwarten von unseren Kindern, dass sie eine Liebesbeziehung halten zu irgendjemand anders mit 14 oder 15 Jahren, dann quälen wir als Eltern unseren Kindern. Glaubt's mir. Sie werden nicht damit fertig. Sie können da nicht mit umgehen. Warum? Sie sind noch nicht reif genug. Wir dürfen uns freuen, dass unsere Kinder ineinander verliebt sind. Ich freue mich so, meine Jungs sind 2 oder 3 Mal schon verliebt gewesen, wovon sie mir erzählt haben. Sicherlich ist es noch viel mehr. Und das ist so schön, oder? Ich habe meinem Sohn gesagt, das erste Mal, ist schön, ich freue mich, dass du in Frieda verliebt bist und nicht in Fritz. Freu dich in diese Liebe, das ist so schön. Aber es hat, wieder jetzt bitte zurück, es hat, bitteschön, Grenzen. Und wenn wir diese Grenzen nicht achten, verletzen wir selbst unsere Kinder. Sie sind noch nicht so weit. Sie möchten das gern und wir müssen auch mit ihnen umgehen. Wir dürfen sie nicht provozieren, nicht versuchen. Wir dürfen es auch nicht zulassen, dass sie sich selber versuchen. Und deswegen sagen wir, ja, geht doch alle zusammen. Das ist doch schön, dass du mit Frieda verliebt bist. Geht doch zu 6, zu 8. Pflege diese Liebe, versuche auch diese Liebe treu zu bleiben. Liebe sie doch bis zum Tod. Euch scheidet. Tu das doch, fang jetzt an. Und die merken schon nach 6 Wochen, dass sie versagt haben, denn die Liebe ist nicht mehr da. Oder ist das nicht so? Ist es euch nicht so ergangen? Ich dachte auch, ich würde mich nur einmal verlieben. Das ist nicht so. Und sie müssen ihre Erfahrung machen. Aber was ist denn, wenn wir zulassen, dass diese Kinder ihre Liebe ausleben? Was tun sie dann das nächste Mal? Ey, aber ich bin ganz so, ich meine jetzt die Welt, oder? In der Schule wird ihnen gesagt, nimm Pariser mit, wenn du 15 bist. Nimm ein Kondom und probiere es aus. Wir sind so sehr anders, ich glaube das vom ganzen Herzen, Geschwister. Die Familie Gottes, unsere Kultur, seine Ordnung, das Weben und Leben in Jesus ist so anders. Und ich sage es, obwohl ich selber nicht gehorsam war, ich habe es nicht getan, ich habe versagt. Ich glaube, dass das heißt, fass keine Mädchen an mit 13 oder 14. Das heißt das. Berühre sie nicht, weil du dich selber versuchst. Aber in der Welt bist du doch bescheuert. Ich sage euch, er holt die aus Ägypten heraus und sie sind 40 Jahre in der Wüste und die Ordnung zu lernen, damit sie in ein was? Ein neues, ein verheißenes Land hineingeführt werden. Eine neue Ordnung. Eine Ordnung, die die nicht für sich gestellt haben. Nein, die Ordnung ist schon da. Ihr zieht wo ein? Ihr werdet aus Brunnen trinken, die ihr nicht gegraben habt. Ihr werdet von Trauben essen, die ihr nicht gepflanzt habt. Ihr werdet in Hütten leben. Das ist nicht auf euren Mist gewachsen. Das ist so, wie ich das haben will. Und wie sind denn die Trauben da, bitte schön? Die Trauben sind wie Ostereier. Und die Kartoffeln sind wie Kürbisse. Und das Milch. Die Milch. Das Milch gibt's doch gar nicht. Und Honig, das ist so viel schöner, oder? Ich will jetzt schließen. Mann, das ist schon sehr spät. Ich will schließen, wirklich. Jetzt ist Schluss. Das ist die Ordnung, die Gott uns gegeben hat, für uns und unsere Kinder. Ihr Kinder, seid gehorsam euer Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht, Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Warum? Damit es dir schlecht geht, du Depression kriegst, du dich benachteiligt fühlst, die Welt auf dich herabschüttet, denn ich möchte dich quälen. Ich bin ein Gott, der dich quält. Auf dass dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Und jetzt kommen die Eltern und ihr Väter reizt eure Kinder. Das ist mehr als irgendwo einen ins Gesicht knallen. Dass es sie Gefahren aussetzen, die sie nicht widerstehen können. Das ist auch hier gemeint. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Torn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Erzieht sie dahin, dass sie leben und weben und die Freiheit in Christus finden. Er holt uns aus Ägypten heraus, um uns ins neue Land, in diese neue Kultur, in diese neue Ordnung hineinzuführen. Lass uns doch den Weg hier mit Jesus gehen als Gemeinde. Die Welt braucht ein Zeugnis. Es braucht Eltern, die einander achten und lieben und treu sind. Es braucht Eltern, die ihre Kinder lieben, barmherzig, geduldig, gnädig, die vergeben, die nicht Gesetzgeber sind, sondern Vorbilder. Und die durch dem, dass sie ein Vorbild sind, Sehnsucht bei den Kindern erzeugen. Ach, so wie Papa und Mama, so glücklich. Oh, das möchte ich auch. Und wie geht das denn, Papa? Wandel mit Gott und halt seine Ordnung. Nehmen Sie zu Herzen. Und uns wird gesagt, in 5. Mose oder 4. Mose, Kapitel 6, schärft sie ein bei euren Kindern. Morgens, mittags und abends die Ordnung Gottes, dass sie lernen, sie vom Herzen zu lieben. Vater, wir bringen dir diese Ordnung, dieses Gebot, deine Ordnung. Und wir müssen sagen, das ist uns eigentlich so fremd. Das ist so anders als das, was wir gewohnt sind von der Welt. Und viele von uns, wir kommen gerade aus der Welt heraus. Deine Kultur, dein Land ist ganz anders, als es in Ägypten war. Hilf uns, Herr, dass wir unser Platz finden in der Gemeinschaft der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Familie zu Hause. Und bewahre uns davor, dass wir meinen, wir könnten unsere Eltern ehren, wenn wir ihnen nicht gehorsam sind. Schenk Gnade, gib uns willige Herzen. Schenk uns eine tiefe Sehnsucht. Dein Gebot zu halten, deine Ordnung. Du sagst, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. David sagt, deine Ordnung, die sind wie Honig, nee, noch süßer als Honig. Hilf uns, Jesus, wir brauchen deine Hilfe hier. Wir bitten es in Jesus' Namen, Amen.